Willkommen beim Jungbleiben Altwerden, dem Podcast über die Wissenschaft des längeren Lebens und besseren Gesundheit. Mein Name ist Dr. Slaven Stekovic und ich sitze heute hier mit Dr. Sophie Hafner, einer Langlebigkeitsexpertin und Medizinerin. Worüber wir uns heute unterhalten, ist das, was am meisten zählt, nämlich wie wir länger gesund und jung bleiben und trotzdem alt werden.
Sprechen wir heute mal über etwas anderes als Ernährung und Bewegung, nämlich ja, mal der mentalen Gesundheit und den sozialen Beziehungen, würde ich sagen.
Ja, super spannende Folge. Also ich als Molekularbiologe kann da recht wenig erzählen, also freue ich mich umso mehr das Gesprächsthema. Scherz beiseite, gerade mentale Gesundheit. Und diese beinhaltet nicht nur, wie wir mit anderen Menschen umgehen und uns nach außen verhalten, sondern auch uns selbst gegenüber, spielt eine riesengroße Rolle bei der Langlebigkeit. Das ist eines der wichtigsten Aspekte, nämlich einer gesunden Lebensweise.
Absolut. Also das ist so wichtig allein schon. Und ja, ich meine, es kommt drauf an, finde ich, wie die Qualität unserer Beziehungen ist. Und da spreche ich nicht jetzt von Beziehungen im Sinne von dem Ehepartner oder dem Freund auf romantischer Ebene, sondern den Freundschaften auch.
Und Familie und auch den Menschen, die wir zufällig auf der Straße begegnen. Also gerade diese Beziehungen, die wir zu anderen Menschen, aber auch anderen Tieren aufbauen, also weil auch Beziehung zu einem Haustier kann zum Teil diesen menschlichen Aspekt auch befriedigen, ist so wichtig, dass ich gerade das erste Kapitel in meinem letzten Buch dem gewidmet habe, weil deswegen ist es auch so wichtig, nämlich diese sozialen Aspekte, die auch bei anderen Primaten, bei Affen, auch eine große Rolle spielen. Nämlich, was wir sehen, ist, dass, also nicht sehr überraschend, die Tiere, die Affen, die eine tragische Situation erleben, ein Trauma, zum Beispiel ein Hurricane, kürzer leben wegen diesem Stress. Also die sind gestresster, haben mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mehr Demenz und ähnliches. Allerdings, man sieht auch bei diesen Tieren, die Tiere, die sich gegenseitig helfen, die in erster Linie den anderen helfen, die ein soziales Verhalten zeigen und sich nicht von der Gesellschaft abschotten und zu Einzelgänger werden, leben gesünder und länger. Und das lässt sich auch auf Menschen übertragen, weil das ist auch das, was wir in großen Daten sehen, nämlich soziales Verhalten bei Menschen führt auch zu einem gesünderen und längeren Leben.
Genau, und interessanterweise auch, wenn man sich eben um zum Beispiel Familienangehörige kümmert. Ich meine, man muss dann unterscheiden, wie viel man sich kümmert. Also wenn man sich so sehr kümmert, dass man sein eigenes Leben quasi nicht mehr genießen kann, dann kann das auch wieder negativen Stress erzeugen sozusagen. Aber grundsätzlich ist eben dieses Kümmern, diese soziale Gemeinschaft, diese Dazugehörigkeit von extrem großer Bedeutung.
Genau, und zum Beispiel das, was ich super spannend immer gefunden habe, ist die Tatsache, dass Menschen, die religiös sind, laut Daten länger und besser leben als die Menschen, die als Atheisten durch das Leben schreiten, also nicht an Gott oder was auch immer eine höhere Macht glauben. Und die Wissenschaftler erklären das zum Teil mindestens mittlerweile dadurch, dass Menschen, die Religionen praktizieren, öfter in Gesellschaft andere Menschen sind, mit denen leiden, aber auch Unterstützung bekommen, wenn sie selber leiden und gerade diese Aspekte unter anderem auch dafür verantwortlich sind, warum die Religion sich positiv auf die Gesundheit und Langlebigkeit auswirkt.
Auswirkt, ja.
Also das ist der wissenschaftliche Zugang. Man kann nicht ausschließen natürlich, dass auch ein Gott oder was auch immer da oben ist,
der was beeinflusst.
Was beeinflusst, kann ja auch sein, aber der wissenschaftliche Zugang zumindest gibt diese Erklärung neben ein paar anderen.
Ja, weil du vorhin gesagt hast, diese Gemeinschaft ist so wichtig und auch schwierige Zeiten zusammen durchzumachen, Absolut, weil ich meine, wir wissen alle, wenn wir negative Emotionen mit anderen Menschen teilen, dann werden sie sozusagen weniger. Wenn wir Glück teilen, dann wird das mehr. Und was passiert als Resultat? Unser Cortisol, unser Stresshormon wird runtergedrosselt dadurch.
Genau, und gewisse Regenerationsprozesse werden dann unterstützt durch zum Beispiel Ausschüttung von Oxytocin, einem Bindungshormon.
Dem Kuschelhormon sozusagen.
Genau, und Serotonin und vielen anderen. Also wir können unseren Stoffwechsel dadurch anregen. Super spannend ist nämlich auch die Tatsache, dass das auch unserem Immunsystem gut tut. Also wir können durch die sozialen Verbindungen, durch die Aktivierung, also durch die Nähe an anderen Menschen, können wir unser Immunsystem unterstützen, beziehungsweise sogar gewisse Prozesse in unserem Körper triggern, die dafür verantwortlich sind, dass unser Immunsystem sich auf neue Viren vorbereitet, weil wo kommen die Viren her? Von anderen Individuen, also höchstwahrscheinlich von anderen Menschen eher als von anderen Tieren, weil sich ein Virus von Mensch auf Mensch leichter übertragen lässt als von einem Tier.
Genau. Ja.
Also die haben auch eine schützende Funktion, weil unser Körper weiß, da ist ein gewisses Risiko dabei, wenn ich anderen Menschen begegne, gerade während einer Grippensaison zum Beispiel. Und darauf reagiert unser Körper, indem es auch Immunsystem stärkt, was uns auch nutzt, auch wenn wir nicht von gerade Grippenvirus angegriffen werden, sondern auch anderen Infekten.
Grundsätzlich so, also ja. Wir wissen alle auch, wie viele Bakterien beim Kuss allein ausgetauscht werden, und auch das stärkt im Endeffekt unser Immunsystem.
Genau, dann funktioniert's, dann arbeiten sie jetzt ein bisschen und somit bleibt's immer fit.
Ja,
Training sozusagen.
Was ich auch so spannend fand, ist, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, über diese Studien mit den Nonnen und der Demenz. Also du hast auch mal erzählt, dass Nonnen weniger, also die Wahrscheinlichkeit, dass Nonnen dement werden, ist geringer, weil sie in einer Gemeinschaft leben eben.
Genau, also da gab es Studien, die zeigen konnten, dass also überraschenderweise, wenn man eine Gehirnaufnahme bei der mittels NMR bei den Nonnen durchgeführt hat, hat man erwartet eigentlich, dass man keine Zeichen der Demenz sieht, also biologische, morphologische Zeichen, also die abgestorbenen Teile des Gehirns, bei denen nicht mehr findet, zumindest im Vergleich zu der gleich alten Person, die nicht so ein Leben geführt hat. Lustigerweise, was man da gesehen hat, ist eigentlich gleich viele Läsionen, gleich viele Areale im Gehirn oder ähnliche Anzahl und Menge an diesen abgestorbenen Regionen des Gehirns. Also hätten diese Schwestern eigentlich schon längst Demenz haben sollen, aber hatten sie nicht, weil sie eine Regelmäßigkeit haben, weil sie in einer Gesellschaft, einer Umgebung leben, die sie annimmt und bei der sie auch einen Sinn finden und somit auch ihr Leben einen Zweck hat. Deswegen haben sie auch bei morphologischen Zeichen der Demenz eigentlich keine Verhaltenssymptome der Demenz zu zeigen.
Das finde ich extrem spannend, und was auch ganz lustig unter Anführungszeichen ist, bei Frauen und Männern gibt es Unterschiede, was die Beziehungen und die Ehe angeht.
Genau. Also zum Beispiel, wenn es um die Herz-Kreislauf-Erkrankungen geht, wissen wir, dass die Menschen, die in Beziehungen leben, geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, als die Menschen, die ledig sind. Außer der Partner, die Partnerin kocht so fettig, dass man dann irgendwann verstopfte Gefäße hat. Aber
und man beginnt dann zum Streiten wegen dem schlechten Essen. Also aber, das ist nicht ideal.
Aber eine Durchschnittssehe im Vergleich zu einer Durchschnitts-Single-Person, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass die Personen, die allein sind beziehungsweise die Single sind, eher an Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkranken. Witzig ist auch, dass die Männer mehr davon profitieren. Also bei den Männern ist das so. Also bei einer Studie wurden zum Beispiel Menschen untersucht, die zwischen 65 und 85 sind, die und da wurde verglichen Alleinleben gegen in einer Partnerschaft. Und da hat man gesehen, dass die Männer, die in einer Partnerschaft leben, etwa 10 bis 15% länger leben ohne Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Andererseits bei den Frauen war dieser Effekt eher so um 7-8%, also schwächer als bei Männern. Trotzdem aber ein Benefit zu sehen. Woran das liegt, ist schwierig zu sagen, weil nämlich die Baseline, also wie wahrscheinlich ist es, dass eine Frau länger gesund bleibt, bei den Frauen schon höher ist. Also Frauen sind, auch wenn sie allein sind, aber auch in der Ehe deutlich gesünder als Männer. Deswegen sind auch die Effekte etwas schwächer, weil sie schon relativ weit oben beginnen. Aber das ist super, super spannend zu beobachten, nämlich dass beide Geschlechter davon profitieren, Männer etwas weniger, Frauen Männer etwas mehr, Frauen etwas weniger. Ja. Interessant ist es allerdings auch, dass je älter man wird, umso weniger bringt die Partnerschaft. Also wenn man zum Beispiel die 50-jährigen Männer und Frauen mit den 80-jährigen Männer und Frauen vergleicht, dann sieht man, dass bei den 80-Jährigen dass es fast egal ist, ob sie in einer Partnerschaft leben oder nicht, weil ab bei dem Zeitpunkt ist es schon.
Dann gibt es nur Streit und kein Sex, oder? Das ist der Ton.
Das muss man dann die Zuhörer fragen. Also diejenigen, die über 80 sind, schreiben sie uns, sagen sie uns, wie schaut ihr Sexualleben aus? Grundsätzlich aber die Frage ist wirklich, also ist es ein schützender Mechanismus, der uns erlaubt, 80 plus zu werden, der uns auch von negativen Folgen unseres Alters schützt und somit das nicht mehr getriggert wird durch die Partnerschaft, oder ob es wirklich die Qualität der Partnerschaft zu diesen späten Jahren ist. Das
ja. Noch. Ich habe auch mal gehört, dass Frauen eher von Freundschaften profitieren als von einer Ehe, wenn die Ehe eben aber auch schon sehr lange anhält. Also das wird auch eben genau mit den Punkten zu tun haben, die du erwähnt hast.
Und ein ganz spannendes Ergebnis ist auch nämlich, da hat man sich dann auch zum Beispiel Altersunterschiede bei den Partnerschaften angeschaut, machen diese etwas aus. Also weil die Hypothese war, wenn ich mit einer Person lebe, die viel, viel jünger ist als ich, dann müssten die Effekte noch stärker sein, weil dann...
Für dich oder für die andere Person?
Für mich da zum Beispiel, also weil je höher der Age Gap, umso mehr profitiert man ja davon, weil man lebt ein junges Leben, bewegt sich mehr und lebt in den ganzen Trends und fühlt sich dann jünger. Die Daten sprechen aber eher dagegen. Die Daten zeigen, dass eigentlich ein Age Gap schon gut ist, also 3 bis 7 Jahre sind das Optimum, aber je größer Age Gap zwischen den Partnern ist, umso weniger Effekt der Partnerschaft auf die Langlebigkeit sieht man. Also wenn Age Gap zum Beispiel 20, 30 Jahre oder sogar mehr ist, dann profitiert man gar nicht mehr so viel von der Partnerschaft, was
warum?
Die Langlebigkeit betrifft.
Weiß man das auch?
Das kann man schwer sagen. Also das konnten diese Studien noch nicht beweisen. Ob jetzt irgendwas Neues aus dem Bereich rausgekommen ist, kann ich nicht sagen. Also ich habe nichts dazu gefunden, aber daran wird hoffentlich
vielleicht
gearbeitet.
Vielleicht ist man, wenn man älter ist, einfach nicht mehr so anpassungsfähig und man denkt sich, ich lebe mein Leben und mein Partner, der jünger ist oder die jünger ist, soll ihr Leben leben.
Wissen wir nicht, das wird hoffentlich eines Tages dann beantwortet, aber die Tatsache ist also, dass wir schon einen positiven Effekt einer Partnerschaft auf die Gesundheit der Menschen sehen, aber auch zum Beispiel Freunde, nicht in dem Ausmaß, aber die können uns auch stark beeinflussen, sowohl positiv als auch negativ, was die Langlebigkeit betrifft.
Ja, du hast vorhin irgendetwas gesagt von wegen, ich weiß schon wieder was, weil wir gesagt haben, wenn Freunde sich ungesund ernähren, dann neigen wir natürlich auch dazu, dass wir uns genauso ernähren. Und du hast von 160% gesprochen.
Knapp 170% ist die Wahrscheinlichkeit für Übergewicht erhöht, wenn unsere Freunde übergewichtig sind. Das heißt, wenn wir uns von Menschen umgeben, die übergewichtig sind, dann erhöhen wir auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir selber übergewichtig werden. Also da können uns zum Beispiel unsere Freunde dick machen. Grundsätzlich also übernehmen wir oft die Gewohnheiten unserer Umgebung, sei es zum Beispiel Bewegungsmuster, die wir machen. Also beziehungsweise Sportarten, die wir uns als Hobbys aussuchen oder Ernährung, zu der wir neigen, mentale Mechanismen, all diese Themen werden von unserer Umgebung aufgenommen und nicht ohne Grund sagt man, dass man der Durchschnitt der drei Personen, mit denen man die meiste Zeit verbringt, am Ende ist. Also wenn meine Freunde von Aktien oder von Autos reden, ist es wahrscheinlich, dass ich irgendwann mal auch selber beginnen werde, darüber zu lesen, damit ich in meiner damit ich in meiner sozialen Umgebung auch irgendwas beitragen kann und ein Teil davon sein
genau.
kann. Also unsere Umgebung beeinflusst deutlich unser Verhalten auch.
Und wer wir sind oder wer wir werden.
Richtig, richtig. Also gerade dieses wer wir werden ist so ein wichtiges Thema, weil das ist genau das, was wir beeinflussen können. Wir können nicht das beeinflussen, was in der Vergangenheit passiert ist, aber da, wo wir gerade stehen, bestimmt auch, wo wir landen werden, in welche Richtung geht es. Und das können wir eigentlich durch unsere sozialen Konstrukte, unsere Partnerschaften gut gestalten.
Wir haben jetzt schon öfter über die blauen Zonen gesprochen, das heißt Orte, an denen Menschen ganz besonders lang leben. Und ich finde ja, grundsätzlich geht es dabei darum, dass diese Menschen immer in einer Gemeinschaft sind. Das heißt, sie essen gemeinschaftlich, sie unterstützen sich, sie kümmern sich gegenseitig umeinander. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn es um Langlebigkeit und gesund altern geht.
Genau, und das, was dann das Gegenteil davon zeigt, zum Beispiel eine chronische Einsamkeit, also wenn die Menschen viel allein sind, wird heutzutage mittlerweile fast dem Übergewicht beziehungsweise dem Rauchen gleichgesetzt. Also das hat einen so ähnlichen Effekt auf unsere Gesundheit und Erscheinung verschiedener Erkrankungen.
Und auf unsere Epigenetik.
Genau, also das, was wir in den Daten sehen, ist nämlich, dass Einsamkeit gewisse Prozesse der epigenetischen Regulation in unseren Zellen steuern kann und zum Beispiel durch die Aktivierung der Deacetylasen, also Histon-Deacetylasen 1 und 3, also das sind zwei Proteine, die die Struktur unserer DNA beeinflussen, können dann auch epigenetische Veränderungen stattfinden, die länger in unserem Körper Effekte haben können. Also gerade bei den Kindern ist das ein riesengroßes Thema, weil das, was wir aus den Daten sehen, ist, dass die Einsamkeit gerade in den ersten zwei Jahrzehnten unseres Lebens dazu führen können, dass diese epigenetischen Veränderungen deutlich länger bleiben und zum Beispiel Wahrscheinlichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Demenz führen können.
Das ist unfassbar. Dann können wir uns ungefähr ausrechnen, was zum Beispiel Mobbing, wodurch natürlich dann auch zwangsweise eine Isolierung stattfindet, was das für Auswirkungen haben kann.
Richtig, richtig. Und es sind nicht nur diese chronischen Erkrankungen, die durch die Einsamkeit verändert werden, sondern, wie schon vorher erwähnt, wenn wir in der Gruppe sind, dann wird unser Immunsystem gestärkt. Gleich so wird auch das Ablesen der Gene, die für Immunität verantwortlich sind, durch die Einsamkeit gehemmt. Also wenn wir allein sind, weiß unser Körper, dass wir allein sind und somit wird weniger von unserer Immunantwort noch übrig bleiben, was, wenn wir an Viren und Bakterien, die von anderen Menschen auf uns übertragen werden, gar nicht so ein großes Problem ist. Aber unser Immunsystem ist nicht nur für die für die externe Eindringlinge dafür da, sondern ist auch dafür da, dass wir Tumorzellen in unserem Körper erkennen können und rechtzeitig bekämpfen, bevor diese in Krebserkrankungen umgewandelt werden. Und das ist genau eine der negativen indirekten Folgen der Einsamkeit, die wir auch bei Personen sehen können.
Genau, genau. Und durch die sozialen Kontakte können wir, wie gesagt, auch Emotionen viel mehr verarbeiten. Also es entstehen viel weniger Depressionen, weil wir können uns, also natürlich geht es dann darum, wieder kann jemand eine Emotion ausdrücken oder nicht, aber im Grunde, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei Männern vielleicht anders, aber wenn ich mit meinen Freundinnen Zeit verbringe, dann spreche ich über Dinge, die mich belasten, wodurch ich wahrscheinlich ein geringeres Risiko habe, an der Depression zu erkranken, was im Grunde, also jede Emotion, die man nicht ausspricht oder verarbeitet, die
Bleibt in einem drin.
bleibt in einem drinnen, ja.
Ja. Und genau das ist auch das, was wir sehen. Also nicht nur die chronischen Erkrankungen, altersassoziierten Erkrankungen sind die Folge der Einsamkeit, sondern eigentlich die Abwesenheit dieser sozialen Umgebung erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewisse negativen, düstere Aspekte unserer Psyche dann plötzlich deutlich intensiver erleben müssen. Also da natürlich, also es ist nicht nur wichtig, diese Kontakte nach außen zu pflegen, also man muss auch seine eigenen Mechanismen aufbauen und Beziehung zu einem selbst. Und was ich da super spannend finde und was immer wieder in der Literatur vorkommt, sind diese Rituale, die der Meditation ähnlich sind. Also sei es jetzt wirklich eine traditionelle Meditation, wie wir sie uns im Rahmen von Yoga zum Beispiel vorstellen, aber auch Meditationen eines Künstlers, der jetzt gerade stundenlang vor der Leinwand steht und irgendwas malt, oder Meditation beim Fischen oder einfach in die Ferne schauen, auf einem Berg zu sein. All diese Formen, bei der wir eine Verbindung zu uns selbst und zu unserer Umgebung aufbauen, ohne Druck, führen auch dazu, dass sich unsere Psyche, unser psychischer
Unser
Zustand.
Nervensystem entspannt sich
Genau,
so.
genau. Also am Ende des Tages liegt es in unserer Hand, entweder mit Menschen Zeit zu verbringen oder die gesunden Schritte zu setzen, damit wir uns selbst unterstützen, was die Psyche betrifft. Aber das ist leichter gesagt als getan. Also viele Menschen, die einsam sind, können das nicht von heute auf morgen so leicht verändern.
Total.
Aber wenn wir nicht die richtigen sozialen Konstrukte in unserem Leben haben, jetzt ist die Zeit, das zu verändern. Und da kann man sich helfen, indem man einfach regelmäßig zu einem Sport geht oder irgendein Hobby sich aussucht, wo man Menschen kennenlernen kann. Heutzutage ist das relativ leicht verfügbar. Wir finden mittlerweile Gruppen, sei es um Sport oder um irgendwelche andere Freizeitaktivitäten herum, die uns ermöglichen, einfach neue Menschen kennenzulernen, Menschen zu finden, die uns ähnlich sind oder die so sind, wie wir gerne eines Tages werden wollten. Und das hilft uns dann, aus unseren Routinen rauszukommen und ein gesunderes Leben zu führen.
Absolut, ja. Ich denke, das ist ein guter Abschlusssatz, oder?
Richtig, also ich würde sagen, also das, was leider ist, die Molekularbiologie da noch relativ weit hinten. Wir können auch so wenig erklären, was da an chemischen Prozessen in unserem Körper stattfindet. Aber eines ist klar, ein gesundes soziales Leben, eine gesunde Beziehung zu einem selbst, aber auch zu anderen Menschen, ist eines der wichtigsten Aspekte der Langlebigkeit. Also hoffen wir für alle, die uns hören, dass das ein bisschen zum Nachdenken bringt und uns auch dazu motiviert, bessere Menschen zu uns selbst, aber auch zu den anderen zu sein.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Jung bleiben, alt werden. Der Longevity-Podcast mit Dr. Slaven Stekovic. Dieser Podcast wird gesponsert von Aeterna, The Future of Longevity. Mehr auf aeterna.health.